SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich herzlich willkommen. Zu Gast ist heute bei uns ein Mann, dessen Lebenswerk das Aufdecken ist. So heißt es zumindest in einem Zeitungsporträt über den Journalisten, Autor und Dokumentarfilmer Hermann Admeyer. Unter anderem macht er seit 30 Jahren rund Dokumentarfilme für das SWR-Fernsehen, unter anderem für die Reihe Betrifft. Für seinen letzten Film ist Hermann Admeyer gerade mit dem Willy-Bleicher-Preis, dem renommierten Journalismuspreis der Gewerkschaft IG Metall, ausgezeichnet worden. Über all das, über die Arbeit des Dokumentarfilmers sprechen wir heute. Herr Admeyer, grüße Sie und Glückwunsch zum Willy-Bleicher-Preis.
Ja, schönen guten Abend.
Ist schon der zweite, habe ich das richtig im Kopf?
Es ist der zweite tatsächlich. Den ersten habe ich bekommen für einen Artikel in der Wochenzeitung Kontext und den zweiten jetzt für eine Fernsehdokumentation.
Aufdecken als Lebenswerk, die Formulierung aus diesem Zeitungsporträt über Sie, passt das für Sie?
Ich bemühe mich zumindest.
Ich habe noch einen anderen schönen Satz aus diesem Porträt. Der Blick des Kulturwissenschaftlers, der seine Umgebung genau untersucht, so heißt es in dem Porträt, über Ihre Arbeit, über Ihren Zugang, auch das zutreffend?
Auch da kann ich sagen, ich bemühe mich, vielleicht gelingt es mir ab und zu.
Was würden Sie sagen, Sie beschäftigen sich in Ihren Filmen, in Ihrer journalistischen Arbeit mit unterschiedlichsten Themen von der Arbeitswelt bis zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Gibt es da was Verbindendes, was Sie bei all dem antreibt?
Antreiben tut mich auf jeden Fall das Thema selbst. Also wenn ich ein Thema aufgreife, dann berührt es mich, dann habe ich das Bedürfnis, tiefer zu gehen, dann bin ich der Meinung, dass das Thema für mich, aber auch für die Gesellschaft wichtig ist.
Wie und warum sind Sie Journalist geworden?
Ja, das hängt, glaube ich, mit meinen Erfahrungen in der Schulzeit zusammen. Ungerechtigkeit war für mich immer eine ganz wichtige Sache und dagegen wollte ich was tun. Und in dem Zusammenhang fiel mir dann irgendwann nichts anderes mehr ein, als Journalist zu werden, über Ungerechtigkeit zu berichten, über Missstände zu berichten, um etwas in der Gesellschaft zu bewegen.
Und warum dann, oder dann Dokumentarfilm, das ist ja sowas wie die Königsklasse des Fernsehjournalismus.
Es hat sich eigentlich zufällig ergeben. Ich wurde vom WDR gerufen, weil ich viel über Mengele recherchiert hatte, den KZ-Arzt, und bin damit in Verbindung gekommen mit dem Dokumentarfilm. Wir haben einen Film gemacht damals über die Flucht von Josef Mengele, Gesucht wird Josef Mengele, war damals der Titel. Und ich habe dieses Genre kennengelernt und dann schätzen gelernt und habe gedacht, das muss ich weitermachen.
Sie und SWR 2 Tandem heute mit dem Fernsehjournalisten Hermann Admeyer, frisch ausgezeichnet mit dem Willy-Bleicher-Preis der IG Metall für eine Dokumentation, die er für die Reihe Betrifft im SWR-Fernsehen gemacht hat. Fit bis zur Rente, wenn Arbeit krank macht, so heißt der Film. Herr Admeyer, mit dem Thema Arbeitswelt haben Sie sich ja in Ihrer journalistischen Arbeit, glaube ich, am meisten und am häufigsten auseinandergesetzt. Warum ist das Ihr Hauptthema?
Ja, ich habe festgestellt schon, eigentlich bevor ich mit der journalistischen Arbeit begonnen habe, dass die Arbeitswelt bei uns unterbelichtet ist, dass das, was in der Arbeitswelt stattfindet, in der Gesellschaft viel zu wenig diskutiert wird. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass genau da viel zu verändern wäre, sei es im Bereich Gesundheitsschutz, sei es im Bereich Umweltschutz.
Da waren Sie früh dran sozusagen. Ich glaube, heute habe ich das Gefühl, das ist ein Thema, das in den Medien doch relativ häufig zur Sprache kommt, auch Probleme in der Arbeitswelt, Belastungen und sowas. Waren Sie früh dran?
Tatsächlich habe ich mich Mitte der 80er Jahre bemüht, eine Fernsehdokumentation zu diesem Thema zu machen. Es war anfangs ziemlich schwierig, es ist mir dann doch gelungen und wir konnten dann 1988 im SDR, so hieß der SWR damals, den Film Komplizen oder Kontrolleure ausstrahlen. In diesem Film ging es um Umwelt und Gesundheitsschutz im Betrieb und ich habe Beispiele genannt, die skandalös waren. Auch von renommierten Firmen.
Auch in Ihrer neuen Dokumentation spielt dieser Aspekt eine wichtige Rolle. Arbeitsschutz, Betriebskontrollen, das ist sozusagen eine der Hauptbotschaften des Films. Es gibt gesetzliche Regelungen, aber es gibt zu wenig Kontrolle. Wie ist es, wenn man sagt, ich mache jetzt 30 Jahre, sitze ich an diesem Thema, an diesem Punkt, an diesem Problem dran, aber es so richtig verändert sich es gar nicht?
Das ist tatsächlich oft frustrierend. Ich muss aber sagen, es hat sich was verändert. Die Themen, die ich und andere in den 80er Jahren angesprochen haben oder Anfang der 90er Jahre, sind zum Teil wirklich aufgearbeitet. Damals ging es zum Beispiel um Asbest, es ging um chlorierte Kohlenwasserstoffe, Lösemittel, die giftig sind für die Umwelt und für die Gesundheit. Und in diesem Bereich hat sich viel getan. Die Firma, das war die Firma Bosch damals, die damit gearbeitet hat, hat relativ schnell diese Stoffe eingestellt, diese Bearbeitung dieser Stoffe eingestellt oder so organisiert, dass sie nicht mehr umwelt- und gesundheitsgefährdend sind. Allerdings, die Zahl der Frührentner, der Menschen, die vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gehen, sind heute nach wie vor sehr hoch, ähnlich wie damals. Zum Teil aus anderen Gründen. Heute spielt die psychische Belastung, spielen psychische Erkrankungen eine wesentlich höhere Rolle. Jeder fünfte abhängig Beschäftigte geht aus gesundheitlichen Gründen früher in die Rente. Und das darf doch in einem reichen Land wie der Bundesrepublik Deutschland nicht sein.
Ja. In dem Film zeigen Sie eine Krankenschwester, einen Fabrikarbeiter und einen Chefkoch, die von ihrer Arbeitsbelastung erzählen, die da gesundheitlich und psychisch ordentlich gebeutelt werden. Eine Szene mit dem Koch hat mich besonders beschäftigt. Er erzählte, dass die Personaldecke im Restaurant so dünn war, dass er, wenn jemand krank wurde, oft 2-3 Wochen am Stück durchgearbeitet hat, ohne freien Tag, weil er den Laden nicht hängen lassen wollte. Und dann habe ich mich gefragt, jetzt auch, weil dieser Film lustigerweise einen Willy-Bleicher-Preis bekommen hat, also ein großer Gewerkschafter aus den 70er, 80er Jahren, der auch dicke Arbeitskämpfe damals, glaube ich, ja, verantwortet hat. Fehlt heute manchmal so ein bisschen auch die Fähigkeit zum Selbstschutz oder ein Selbstbewusstsein als Arbeitnehmer, dass heute vielleicht weniger Menschen als früher sagen, nee, mache ich einfach nicht mit?
Ich glaube, das fehlt tatsächlich und es fehlt natürlich auch der Rückhalt über Betriebsräte oder über Gewerkschaften. Denn es gibt viel mehr Betriebe heute, die ohne Betriebsräte sind, die ohne Tarifverträge sind und die ohne gewerkschaftlichen Hintergrund sind. Und damit ist es für die Beschäftigten natürlich viel schwieriger, sich gegen derartige Arbeitsbedingungen zu wehren. Außerdem fehlt auch von staatlicher Seite die Unterstützung. Wenn die Gewerbeaufsicht nicht stattfindet, wenn Arbeitsschutz nicht kontrolliert wird, weil es viel zu wenig Personal dafür gibt, wenn nur alle 30 Jahre ein Betrieb im Durchschnitt kontrolliert wird, dann können die Betriebe mehr oder weniger machen, was sie wollen.
Was bräuchte es, damit sich Arbeitsbedingungen wirklich verbessern, also mehr Kontrollen?
Es bräuchte auf jeden Fall mehr Kontrollen und ich bin wirklich sehr empört darüber, dass dieses Thema auch jetzt aktuell, auch gerade in Baden-Württemberg, so wenig beachtet wird. Unsere Berichterstattung im letzten Jahr hat einiges ausgelöst an Diskussionen, an weiteren Berichten. Die Gewerkschaften haben etliche 100 neue Stellen für Baden-Württemberg gefordert, für die Gewerbeaufsicht. Das Wirtschaftsministerium, das dafür zuständig ist, hat sich dann durchgerungen, zumindest gut 100 neue Stellen für den neuen Doppelhaushalt zu beantragen. Jetzt erfahre ich, dass keine einzige Stelle bewilligt wurde. Es bleibt also dieser Missstand in Baden-Württemberg. Und Baden-Württemberg ist hier das Schlusslicht in ganz Deutschland.
Staatsversagen beim Arbeitsschutz, sagt ein Experte auch in Ihrem Film.
Das muss man Staatsversagen nennen. Und ich glaube, wir als Journalisten haben die Aufgabe, darüber zu informieren.
Glauben Sie, dass sich diese Entwicklung, also die wir jetzt so in den letzten Jahren beobachten, mehr Arbeitsverdichtung, Arbeitsbelastung steigt, dass sich das mal wieder ändern wird?
Ich hoffe, dass es sich ändern wird. Diese Verdichtung und diese Änderung der Arbeitskultur begann ja in den 90er Jahren mit der neoliberalen Wende. Vor allem dann in den Nullerjahren mit der Agenda 2010. Da hat sich was am gesellschaftlichen Klima geändert und auch in den Betrieben geändert. Man hat die Arbeitswelt nicht mehr so ernst genommen. In den 70er Jahren gab es noch Diskussionen über die Humanisierung der Arbeit. Das war ein wichtiges Thema, ein öffentliches Thema. Dieses Thema fand seit den 90er Jahren eigentlich kaum mehr statt.
Jetzt spielt, ist zumindest mein Gefühl, den Arbeitnehmern so ein bisschen der demografische Wandel in die Karten. Also es gibt immer weniger Leute, die Arbeit leisten können, einfach zahlenmäßig. Und die Arbeitgeber suchen ja zunehmend verzweifelt nach qualifiziertem Personal. Hilft das?
Ich hatte auch die Hoffnung, dass es hilft. Aber um ehrlich zu sein, es hilft offenkundig nicht, zumindest für bestimmte Branchen und für bestimmte Berufe hilft es mit Sicherheit nicht. Das sind die, die besonders betroffen sind. Ich hatte in meinem Beitrag Beispiele dafür. Die Gastronomie, Krankenhäuser, Pflege. Also diese Fälle sind nach wie vor skandalös.
Sie hören SWR 2 Tandem und zu Gast ist heute Hermann Abmeier. Er ist Dokumentarfilmer und Fernsehjournalist und seine Laufbahn als Dokumentarfilmer hat er begonnen in den 80er Jahren mit einem Film über den Nazi-Arzt Josef Mengele, der in Auschwitz Experimente mit Häftlingen, auch mit Kindern gemacht hatte. Es war ein Film damals für die WDR-Reihe Gesucht wird. Herr Abmeier, Sie haben damals die Recherche für den Film gemacht, waren damals aber, glaube ich, eigentlich Redakteur bei den Stuttgarter Nachrichten. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, der Redakteur Felix Kuballa hat mich angerufen eines Tages und hat gefragt, wären Sie bereit, den WDR zu unterstützen? Wir wollen einen Film über Josef Mengele machen und wir haben gelesen und gehört, dass Sie sich intensiv mit ihm beschäftigt haben. Das hat mich natürlich überrascht und auch gefreut. Hm. Felix Kuballa kam nach Stuttgart, hat sich meine Akten angeguckt, hat sich länger mit mir unterhalten und wir waren uns sehr schnell einig, dass wir das zusammen machen. Ich vor allem die Recherche, denn ich hatte noch nie einen Film gemacht und er Buch und Regie und so ist es dann passiert.
War dann sehr erfolgreich, ist mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden, der Film. Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit Mengele auseinanderzusetzen?
Das hängt mit meiner Heimat zusammen. Ich bin in Günzburg aufgewachsen, in der Nähe von Ulm. Okay, ja. In Günzburg gab es eine Firma, die größte Firma, der größte Arbeitgeber am Ort, mit dem Namen Mengele. Und Josef Mengele, der KZ-Arzt, stammte aus dieser Firma. Deshalb hat mich Josef Mengele schon als Schüler interessiert. Es war ein Tabuthema, man durfte eigentlich darüber gar nicht sprechen. Die NS-Zeit war damals auch noch ein Tabuthema. Vor allem, wenn es dann konkret wurde. Und das hat mich natürlich besonders gereizt, dann zu sagen, dann will ich wissen, was da dahinter steckt, was da los war.
Sie haben bei der Familie von Mengele in Günzburg dann recherchiert. Wie ist das, mit einer Familie zu sprechen, über ein Familienmitglied, einen Menschen, der ja quasi als Inbegriff der Unmenschlichkeit galt und gilt?
Es war überhaupt nicht möglich, mit irgendeinem Mitglied der Familie länger zu sprechen. Mit den Mitgliedern der Familie in Günzburg gar nicht. Mir ist es einmal gelungen, mit Mengeles leiblichem Sohn in Freiburg zu sprechen. Er hat aber abgelehnt, weitere und tiefere Gespräche zu führen und auf die Zukunft verwiesen. Irgendwann mal wäre die Zeit reif. Mir ist es auch gelungen, Mengeles erste Frau zu finden und Mengeles zweite Frau zu finden. Und ich konnte mit denen kurz, mit der einen etwas kürzer, mit der anderen etwas länger mich unterhalten, aber mehr Kontakt zur Familie war nicht möglich.
Als Sie damals recherchiert haben über Mengele, müssen Sie mir erklären, war da schon klar überhaupt, dass Mengele schon gestorben war? Eigentlich noch nicht. Es war noch nicht mal klar, wohin er genau untergetaucht
genau.
war, oder?
Das war der Punkt. Niemand wusste, wo er genau ist. Alle, vor allem Simon Wiesenthal, der Nazi-Jäger Simon Wiesenthal, behaupteten, er sei in Paraguay, er würde sich dort verstecken, der dortige Präsident Strössner würde ihn decken. Dies war übrigens auch ein Grund dafür, dass der WDR den Film machen wollte, weil Strössner hat sich zu einem Staatsbesuch in Deutschland angesagt und man wollte dann ihn konfrontieren mit diesem Thema. Unsere Recherchen haben dann aber gebracht, dass Mengele sich kaum in Paraguay aufgehalten hat. Er war zunächst, erste Station seiner Flucht, in Argentinien, dann ganz kurz in Paraguay und ging dann nach Brasilien. Und wir haben uns auch gefragt, ja, wo steckt er da, was macht er da? Und ich habe dann durch seine erste Frau tatsächlich die Information bekommen, dass Josef Mengele tot sei. In dieser Zeit wurde er mit Hochdruck gesucht. Was man vorher Jahre, Jahrzehnte versäumt hat, hat man dann mit Hochdruck gemacht, mit ganzseitigen Zeitungsanzeigen, in denen 1 Million Belobung ausgelobt wurde. Und dann sagte mir seine erste Frau, er sei tot, er sei an einem Herzinfarkt gestorben bei einem Badeurlaub.
Das heißt, Sie hatten tatsächlich quasi diese Nachricht exklusiv, aber ich habe dann gelesen, dass dies dann doch durchgesickert ist, irgendwo bevor der Film veröffentlicht wurde.
Ich hatte diese Nachricht exklusiv, nur wir mussten sie verifizieren. Und wir hatten natürlich auch einen Sendetermin, auf den hin wir gearbeitet haben. Wie kann man die Nachricht verifizieren? Man muss fragen bei der Staatsanwaltschaft, ob die Staatsanwaltschaft dafür Anhaltspunkte hat. Das haben wir gemacht, was natürlich auch dazu geführt hat, dass die Staatsanwaltschaft nachgedacht hat darüber, wie können sie das verifizieren, denn zunächst wussten sie davon nichts. Und die Staatsanwaltschaft hat tatsächlich dann über die Durchsuchung eines Hauses des Prokuristen der Firma Mengele Briefe gefunden, die darauf hindeuten, dass Mengele tot sein könnte. Und daraufhin gab es kurz vor Ausstrahlung des Filmes eine Exhumierung. Und man hat die Leiche gefunden, hat die überprüft und hat festgestellt, dies ist Josef Mengele. Und wir mussten den Film kurz vor Ausstrahlung noch umschneiden, um diese aktuelle Meldung mit einzubauen, dass Mengele jetzt tatsächlich gefunden wurde, und zwar als toter Mann. Er war da schon jahrelang tot. Die Familie hat die Öffentlichkeit nie darüber informiert.
Der Film, ich hatte es vorher kurz gesagt, ist mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Er hat aber auch sehr polarisiert, weil er Mengele nicht als Monster gezeigt hat, sondern als einen Menschen. Warum war oder warum ist das so schwer zu ertragen?
Der Film hat dieses Thema noch nicht aufgegriffen. Da ging es eher noch um die Flucht. Wer hat ihn unterstützt? Wie konnte er überhaupt fliehen? Welche Rolle spielten deutsche Behörden, amerikanische und so weiter? Erst 1999 habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt. Wer war Mengele wirklich? Und habe für den SWR, das war die erste Dokumentation überhaupt, die der SWR dann ausgestrahlt hat, also der neue Sender SWR, Versuch über Josef Mengele gemacht. Und da habe ich versucht, mich dieser Person anzunähern und habe versucht, Dokumente zu finden und auch Zeitzeugen zu finden aus allen Lebensabschnitten, die mir erzählen sollten, wie war der Mann eigentlich wirklich, wann kippte das möglicherweise oder war er von Anfang an ein Sadist oder wie auch immer, er hieß ja immer der Todesengel. Und ich habe festgestellt, er war eben ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Er hat mit Kindern gespielt, er war sogar kinderlieb. Er als junger Mann in Günzburg, in seiner Heimatstadt, er konnte keine Spatzen abschießen, was damals ziemlich üblich war. Sein Vater hatte ihn gebeten, schieß die Spatzen ab, die scheißen hier auf meine Landmaschinen. Das wollte er nicht. Er trug beim Abitur einen Anzug für einen Unternehmersohn, einen reichen Unternehmersohn. Also er bekam einen neuen Anzug. Der wurde von einem jüdischen Schneider, weil das eben der beste Schneider am Ort war, geschneidert. Also es gab keine Hinweise darauf, dass er das wird, was er dann später wurde in Auschwitz. Ich habe mit seiner Tanzpartnerin gesprochen. Er war ein liebenswürdiger junger Mann, erzählte sie mir. Er war unterhaltsam und so weiter. Er war deutschnational, sicher. Das waren aber viele damals und nicht alle, die deutschnational waren, gingen dann zur NSDAP oder zur SS, geschweige denn als Täter nach Auschwitz. Also für mich war klar, ich muss darstellen, dass Menschen wie du und ich zu solchen Taten fähig sind. Und das ist Beunruhigende.
Also Mengele in den 80ern, Mengele Ende der 90er Jahre im Film. Das Thema NS-Aufarbeitung hat sie auch noch öfter beschäftigt. Über die Autobahn, den Autobahnmythos, dass Hitler damit die Arbeitslosenzahlen in Deutschland massiv gesenkt hat, haben sie einen Film gemacht über das Reichsparteitagsgelände, ein Buch herausgegeben über Stuttgarter NS-Täter. Was hat sie immer wieder dazu gebracht, sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen?
Ich denke, es geht darum, die Lehren draus zu ziehen, um eine Wiederholung zu verhindern. Eine Wiederholung wird es sicher nicht geben in 1:1, aber die Gefahren bestehen natürlich, dass es totalitäre Entwicklungen gibt, dass es Entwicklungen hin zu Diktaturen gibt, dass auch die Wirtschaft zum Beispiel diktatorische Formen annehmen kann. Wenn man jetzt an die Entwicklung der Globalisierung denkt, wenn man daran denkt, welche Funktion die Wirtschaft bei der Zerstörung des Klimas hat. Also ich denke, um darüber zu sensibilisieren, ist es wichtig, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen.
Hermann Arpmeier, Dokumentarfilmer und Journalist, und über seine Arbeit, über sein journalistisches Selbstverständnis auch, da sprechen wir gleich noch hier in SWR 2 Tandem, und auch wie sich die Arbeit, die Arbeitsbedingungen als Journalist in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Koyanis Katsi, das ist Musik aus dem gleichnamigen Dokumentar- oder Experimentalfilm, Musik von Philipp Glass. Das ist ein Wunsch unseres heutigen Gastes, Hermann Arpmeier, Journalist und Dokumentarfilmer. Herr Arpmeier, warum diese Musik?
Ja, mich hat dieser Film sehr beeindruckt und vor allem die Filmmusik beeindruckt. Übersetzt heißt Koyanis Katsi Leben im Ungleichgewicht. Es ist ein Film ohne Dialoge und ohne handelnde Personen. Er ist sehr assoziativ gemacht. Die Bilder haben eine unglaubliche Macht und beeindrucken, aber vor allem im Kontext mit der genialen Musik von Phil Klass. Der Film ist eine Kritik, Fortschrittskritik. Er setzt Szenen moderner Städte oder Raketen, moderne Technik, Landschaften gegenüber. Er konfrontiert sozusagen ursprüngliches nordamerikanisches Leben, Indianerstämme, mit der Moderne. Er betreibt Zivilisationskritik, aber auf eine sehr filmische Art und Weise. Es hat mich beeindruckt, und es hat mich so beeindruckt, dass ich auch die Musik für Dokumentarfilme, die ich selber gemacht habe, dann ab und zu verwendet habe. Musik aus Koyanis Katsi, aber auch andere Musik von Phil Glass, beispielsweise für meine Dokumentation Mythos Autobahn, hat sich wunderbar geeignet.
Welche Rolle spielt Musik für einen Dokumentarfilm? Es gibt ja doch nochmal so eine zusätzliche, auch ganz emotionale Ebene.
Ich denke, es spielt eine große Rolle und man soll Musik sehr ernst nehmen. Leider wird es oft nicht gemacht. Man denkt, das kann man so nebenzu, die Katharin, guck mal, mir fällt was ein. Man muss es wirklich suchen, man muss die passende Musik suchen, muss es ausprobieren. Man muss eventuell auch Rat suchen. Wenn man den Etat hat, kann man Musik komponieren lassen. Ich habe festgestellt, dass Koyanis Katsi oder die Minimalmusik von Phil Glass meinem Film Mythos Autobahn unglaublich gut getan hat. Das war ein Film, der bestand nur aus Archivmaterial, aus ganz unterschiedlichem Archivmaterial. Wochenschau und Werbefilme, Schwarz-Weiß, NS-Propagandafilme, dann Filme aus den 60er, 70er Jahren, Fernsehfilme. Er endete mit der Ölkrise damals in den 70er Jahren. Und um dieses disparate Material zusammenzuhalten, hat sich diese Minimalmusik von Phil Glass wunderbar geeignet.
Sie haben ursprünglich angefangen als Zeitungsjournalist für die Stuttgarter Nachrichten, sind dann gewechselt, hatten wir vorher drüber gesprochen, zum Dokumentarfilm, zum Fernsehen, zum Öffentlich-Rechtlichen. Was vermissen Sie heute von der Zeitungszeit oder der Zeitungsarbeit oder gar nichts?
Ich bin eigentlich immer beides gewesen. Ich habe immer noch mal mehr, mal weniger geschrieben, in den letzten Jahren sehr wenig, aber trotzdem, ich hatte vor 6, 7 Jahren mehrmals für die Wochenzeitung Kontext geschrieben. Ich habe auch zwischendurch mal für die Stuttgarter Zeitung eine Reportageseite gemacht und ich habe Bücher geschrieben. Also ich bin nie ganz vom Schreiben weggekommen. Ich finde, beides hat seinen Reiz und beides hat seine Bedeutung. Ich würde das jetzt nicht gegeneinander ausspielen wollen.
Arbeitswelt, die Veränderung der Arbeitswelt ist ein Thema, mit dem Sie sich immer wieder beschäftigen. Wie hat sich denn Ihre konkrete Arbeit als Dokumentarfilmer verändert seit Mitte der 80er Jahre?
Es gibt einfach weniger Etats für Fernsehdokumentationen. Man hatte in den 70er und 80er Jahren wesentlich mehr Zeit und höhere Etats. Als wir Mitte der 80er Jahre den Mengele-Film gemacht haben, sagte der Fernsehdirektor dann anschließend, tja, das war jetzt mein teuerster Film. Das sagte er aber nicht mit Vorwurf. Ja. Er bremste uns am Schluss, muss man zugeben, als es darum ging, jetzt noch zu drehen, wie die Leiche exhumiert wird, dann hat er gesagt, das soll doch bitte dann der Korrespondent in Brasilien drehen, da müssen wir jetzt nicht extra hinfliegen. Aber es war klar, dass wir nach Südamerika fliegen, dass wir nach Israel fliegen oder dass wir nach Italien fliegen. Mengeles Fluchtweg ging über Italien, Genua. Also es war klar, dieser Film ist wichtig und dafür müssen wir Geld ausgeben und müssen den Machern auch Zeit geben, damit er gut wird. Hm. Das war damals anders als heute. Heute gibt es sicher Redaktionen und Redakteure, die auch wollen, dass wir gute Filme machen, keine Frage. Aber der Etat ist geringer und die Zeit, die einem da zur Verfügung steht, ist auch geringer. Hm. Wobei es da sicher Unterschiede gibt von Redaktion zu Redaktion und von Sender zu Sender.
Es gab ja aber tatsächlich in den letzten Jahren, erinnere ich mich auch gut, immer wieder mal Proteste von Dokumentarfilmern, weil es auch immer weniger Plätze oder immer schlechtere Zeiten für Dokus im Fernsehen gibt. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck jetzt mit Reihen wie Betrifft oder Report oder so, dass damit ein bisschen besser wird, auch weil man vielleicht gemerkt hat, dass seriöse Dokumentation und Information ja einfach einen wichtigen Stellenwert hat in Zeiten, wo ja im Internet Desinformation nur so ein Klick entfernt ist.
Den Eindruck kann ich bestätigen. Gerade in den letzten Jahren hat sich da einiges getan und auch der SWR hat sich hervorgetan, beispielsweise mit einem sehr mutigen Stück Hungerlohn am Fließband. Da war ich auch an der Recherche beteiligt. Damals ging es um Daimler. Da sind wir mit versteckter Kamera oder der Kollege Rose mit versteckter Kamera in die Produktion gegangen. Das war natürlich hochriskant. Ich muss zugeben, 5 oder 10 Jahre vorher hätte ich nie daran gewagt zu träumen, davon zu träumen, dass der SWR das jemals macht. Es gab einen mutigen Redakteur, eine mutige Redaktion, die das gemacht hat, die das durchgezogen hat, die dann vor Gericht gegangen ist oder vor Gericht gehen musste. Daimler hat ja versucht, dann die Wiederholung des Films zu verhindern. Wir haben alle Prozesse gewonnen. Also da muss ich sagen, das war ein Fortschritt für den Journalismus, war ein Fortschritt für Dokumentarfilme.
Ein Trend, der derzeit zu beobachten ist beim Journalismus, das nennt sich konstruktiver Journalismus, also dass es nicht nur darum geht zu problematisieren, sondern auch Lösungen, Alternativen aufzuzeigen. Hatte ich auch so den Eindruck, dass Ihnen das auch wichtig ist in Ihrem aktuellen Film, wo Sie eben nicht nur sagen, also wie sieht es schlecht aus, wo nehmen Arbeitsbelastungen zu und Probleme, sondern auch Beispiele, Filme, wie den Problemen Abhilfe geschaffen werden kann, mit Hebehilfen zum Beispiel oder Gummimatten auf dem Boden bei Fließbandarbeitern. Ist Ihnen das wichtig?
Das ist mir wichtig. Wir müssen gute Beispiele, sogenannte Leuchtturmprojekte zeigen, um die Menschen anzuregen, selber aktiv zu werden und was zu verändern.
Ja, falls Ihnen während der Musik gerade eben Visionen von Dustin Hoffman und Tom Cruise irgendwie vor dem inneren Auge vorschwebten, dann kann das daran liegen, dass das Musik aus dem Film Rain Man war, von Hans Zimmer stammt die Musik. Das war ein Wunsch unseres Gastes heute in SWR 2 Tandem, Hermann Abmeier. Herr Abmeier, warum diese Musik?
Dustin Hoffman spielt ja einen Autisten in diesem Film. Es ist der Film dieses Autisten und seines Bruders. Dieser Autist, dieser Dustin Hoffman, ist eine tragische Figur irgendwie. Und beim Schnitt eines meiner Dokumentarfilme, bei dem es um zwei Fahrer ging, die von ihrem Arbeitgeber bzw. späteren Auftraggeber ziemlich über den Tisch gezogen wurden, fiel unsere Katharin ein: Ich habe doch da diesen Film Rain Man gesehen, der würde doch passen. Und ich fand, diese Musik passte wunderbar. Denn diese Fahrer wurden zwar über den Tisch gezogen, haben aber gar nicht begriffen, dass sie über den Tisch gezogen wurden. Sie waren stolz drauf, dass sie jetzt nicht mehr abhängig Beschäftigte sind, sondern Selbstständige sind. Und der eine Fahrer war dann als Selbstständiger, aber kurz vor der den anderen dann bei sich angestellt hat, war dann als Selbstständiger kurz vor der Pleite. Und um die wieder abzuwenden, hat er dann seinen eigenen Kollegen gebeten, er soll doch jetzt das übernehmen und ihn einstellen. Also es war eine völlig verrückte Situation und die beiden haben irgendwie nicht begriffen, dass es der Firma nur ging, möglichst viel Kohle aus den beiden rauszuholen, weil sie als selbstständige Fahrer dann eben an keine Arbeitszeiten gebunden sind, die die Firma einzuhalten hat, Ruhezeiten und so weiter, weil sie da einfach besser ausgebeutet werden können. Und die fanden das immer noch als Fortschritt.
Fit bis zur Rente, wenn Arbeit krank macht, heißt der Film, für den Sie den Willy-Bleicher-Preis gerade bekommen haben. Aber Sie sind jetzt Anfang 60, das darf ich verraten. Wie schauen Sie auf das Thema Arbeiten im Alter, auf Rente?
Also ich bin natürlich gelassen und ich habe jetzt keine konkreten Pläne. Ich bin sicher, dass ich die restlichen 2 Jahre, die ich noch arbeiten kann oder arbeiten muss, jedenfalls bis zur Regelrente, dass ich da weiter Dokumentarfilme mache und ich bin sicher, dass ich da noch interessante Themen bearbeiten werde. Ob ich danach und wie ich danach dann journalistisch oder als Dokumentarfilmer weiterarbeite, das lasse ich auf mich zukommen. Ich freue mich jedenfalls drauf, dass dann zumindest der Zeitdruck nachlässt und dass ich manche Themen dann vielleicht noch intensiver bearbeiten kann, manches Buch lesen kann, zu dem ich nicht gekommen bin. Das ist sehr erleichternd, sowas vor sich zu haben.
Nehmen wir mal an, also Sie wären völlig unabhängig von redaktionellen Entscheidungen, von finanziellen, organisatorischen, zeitlichen Beschränkungen. Welches Thema würden Sie sich gerne vorknüpfen?
Also ich habe auch in der Redaktion, da ich viele Umwelt- und Verkehrsthemen behandelt habe, immer wieder mal gesagt, wir müssen noch grundsätzlicher, noch fundamentaler an dieses Thema rangehen. Güter auf die Schiene ist zwar gut und richtig, aber wir können gar nicht so viele Güter auf die Schiene bringen, um die Straßen nennenswert zu entlasten oder um das Klima zu retten. Das heißt, wir müssen Verkehr eigentlich komplett neu denken. Wir brauchen weniger Verkehr, vor allem weniger Güterverkehr, aber vermutlich auch weniger Personenverkehr. Und darüber gibt es eigentlich nach meiner Kenntnis bisher keinen Dokumentarfilm. Ich denke, irgendwann wäre es an der Zeit, sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Das fällt mir gerade spontan ein, weil ich mich auch aktuell wieder mit Themen wie Verkehr oder Deutsche Bahn beschäftige.
Der Koch in Ihrem Film, für den Sie jetzt den Preis bekommen haben, der zeigen Sie, er träumt davon, in einer Lehrküche zu arbeiten, den Nachwuchs Freude am Beruf zu vermitteln. Was raten Sie jungen Journalisten, die ihr Arbeitsleben noch vor sich haben?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das hängt vom Typ ab. Wer was riskieren will und wer das Standing dazu hat, der soll den Beruf ergreifen und er soll auch wagen, die Themen aufzugreifen, die er für wichtig hält und gegebenenfalls neue Redaktionen suchen, alte Redaktionen verlassen, auch das Medium zu wechseln, wie auch immer. Wer Familie hat, wer eine gewisse Sicherheit braucht, da muss ich sagen, da könnte der Beruf des Journalisten, wenn er bestimmte Ansprüche jedenfalls erfüllen will, der falsche sein.
Also Mut wäre eines Mal. Als andere hatte ich mir überlegt, wenn ich mir Ihre Arbeit so anschaue, Sie haben, glaube ich, immer in Ihrer Nähe gesucht. Also Ihre Umgebung, Ihre unmittelbare Umwelt nach dem, was da passiert und dort genau hinzuschauen. Ist das vielleicht auch eine Idee, ein Tipp für junge Journalisten, nicht immer zu sagen, ja, ich schaue mal, was am anderen Ende der Welt ist, sondern ich schaue erstmal, was bei mir vor der Haustür so los ist?
Auf jeden Fall. Ich glaube, vor der Haustür liegen so viele Themen und wichtige und gute Themen, dass man damit auf jeden Fall beginnen kann. Und wenn man die Themen dann mal auch verbindet mit einem Thema, das in Afrika oder sonst wo liegt, keine Frage. Aber für mich war auch immer wichtig, diese Verbindung herzustellen. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Was hat das Ganze mit uns zu tun? Was hat das Ganze mit denen zu tun, die unsere Filme anschauen?
The Big Picture hieß vorher ein Stück, also das große Bild.
Ja.
Hermann Abmeier, Fernsehjournalist und Dokumentarfilmer, war heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Sein Film Fit bis zur Rente, wenn Arbeit krank macht, ist gerade mit dem Willy-Bleicher-Preis der IG Metall ausgezeichnet worden, ein renommierter Journalistenpreis. Und der Film ist nach wie vor zu sehen auf der SWR-Internetseite. Am schnellsten werden Sie fündig, ich habe es ausprobiert, wenn Sie im Suchfeld auf swr.de einfach die Worte Arbeit und krank eingeben. Herr Abmeier, danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, ich bedanke mich.
Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, in der Technik Lukas Scheidt. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Mein Name ist Martin Gramlich und ich wünsche einen schönen Radioabend mit SWR 2.